Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zu einer Sonderfolge der Wochendämmerung. In dieser Folge spreche ich mit dem Journalisten und Autor Christian Fahrenbach. Der lebt schon seit 11 Jahren in den USA, hat schon 5 Amtseinführungen mitbekommen und beschäftigt sich sowohl in seinem Newsletter WTH America als auch in seinem Podcast bei Burger und Bier mit den Dingen, die gerade in den USA passieren. Und das ist natürlich momentan die Präsidentschaft von Donald Trump. Weil ich mich diese Woche ein bisschen überfordert gefühlt habe mit all dem, was seit Montag, also seit der Amtseinführung Donald Trumps, alles passiert ist, dachte ich, ich brauche jemanden, der das Ganze mit mir ein bisschen sortiert. Und genau diese Person ist eben Christian. Wir haben am Donnerstagabend miteinander gesprochen. Seitdem sind schon wieder ein paar neue Sachen passiert, also nicht wundern, wenn wir nicht alles hier berücksichtigen konnten. Wir haben außerdem auch versucht, uns auf das wirklich Wichtige zu fokussieren. Hallo Christian.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, wie geht's euch gerade in New York?
Also ich glaube, wir sind alle irgendwie in so einer Phase, in der wir versuchen zu verstehen, was ist da jetzt eigentlich gerade los? Also ich erlebe in meinem Umfeld ganz oft auch so eine Art so Nicht-Angriffspakt, dass die Leute, wenn sie hören, ah, du bist Journalist oder ich bin Journalist, sagen, ach, gerade beschäftige ich mich nicht so mit Nachrichten, ich ziehe mich zurück von den Massenmedien. Das passiert auch so in meinem, ich sag mal, Mitte-Links-Umfeld. Und es gibt so ein bisschen so dieses Gefühl, ah, wie kommt man jetzt eigentlich durch die nächsten 4 Jahre? Weil es natürlich sehr, sehr viele laute Ankündigungen gab. Mit Sicherheit natürlich die Leute sozusagen auch im Privaten dann doch scrollen und nachlesen, was alles sich verändert. Aber gleichzeitig eben auch die Frage ist, was verändert sich jetzt wirklich und gegen was muss man vorgehen? Es gibt ja eine große Debatte, wie jetzt der Widerstand funktionieren wird die nächsten 4 Jahre. Und ich glaube, da geht es einfach so ein bisschen so darum, wie man die eigene Energie einteilen kann. Ich merke so an mir selber, dadurch, dass ich natürlich auch beruflich mich viel damit beschäftige, dass es wieder zehrend ist und dass es einfach eine konkrete Notwendigkeit gibt, eben zu sagen, okay, jetzt 1 Stunde Sport, jetzt 1 Stunde mit Freunden verbringen, ein Stück Obst essen, ein Nickerchen machen, so. Und weil,
also auch die guten Dinge reinholen.
Genau. Und weil es ja, also es ist ja auch Teil der Strategie von Autoritären, dass sie uns mürbe machen wollen. Und ich habe einen sehr guten Freund, der immer sagt, immer wenn man Angst hat, muss man sich fragen, wer von der Angst profitiert und ob man dieser Entität diese Macht über einen geben will. Und wenn ich das merke, dass das Überhand nimmt und immer denke, jetzt profitiert nur Trump davon, dann merke ich natürlich schnell, dass ich dem diese Macht nicht geben will.
Hast du mal dran gedacht, vielleicht doch wieder zurückzukommen?
Also, ich hab geschaut, was es braucht, um in Kanada Journalist zu sein.
Ja.
Und hab geschaut, so wie da die Aufnahme funktionieren würde, denn, aber eigentlich eher aus so einer Notwendigkeit heraus, so um einen Plan B zu haben, wenn ich gezwungen bin zu gehen. Also es ist ja autoritäres Lehrbuch, erste Seite, ausländische Medien wegzuschicken, zumindest manche. Also wir sehen das ja unter Erdogan, wir sehen das in China teilweise, in Russland. Und es ist ja konkret so, dass es einfach, ja, also es ist ja im Visum vermerkt, dass man Journalist ist. Und meines Erachtens ist es gut möglich, dass es einfach 2 Zeilen Programmiercode sind, dass dann da irgendwo ein rotes Licht angeht, so, ja. Und wer weiß, ob das passiert. Gleichzeitig habe ich aber auch so das Gefühl, so, ich bin jetzt 11 Jahre hier und die Person, die ich hier geworden bin und gerade in New York geworden bin, ist eine Person, die ich lieber mag als die Person, die ich noch in Deutschland war. Und da fängt es dann schnell an, dass es so ein bisschen so, dass ich so ein bisschen pathetisch drüber nachdenke. Ja, wenn jetzt das Land mir das gegeben hat, was muss ich jetzt dem Land zurückgeben, wenn es dem Land gerade schlecht geht? Und wie, das ist ja eigentlich auch eine Frage, die man sich vielleicht in Deutschland stellen müsste angesichts der Extremen, die dort auftreten. So, jetzt ist es
ja voll.
Jetzt ist es halt an der Zeit, was zu tun und total, den Hintern hochzukriegen. Und das muss nichts Großes sein. Das kann im Familiären sein, das kann im Umfeld sein. Das kann sein, dass man, keine Ahnung, einen Dokumentarfilmclub startet. Oder jetzt neulich habe ich auf so einer Liste gesehen, so, es gibt Services, die vermitteln Adressen von Altersheimen, um älteren Leuten eine Postkarte zu schreiben, dass sie nicht alleine sind. Also, womit ich darauf hinaus will, ist, es ist so leicht, richtig frustriert zu sein gerade und auch Angst zu haben, aber die eigene Stimmung folgt ja dem eigenen Handeln. Also so ein bisschen so ein Häkeldeckenspruch, ne? Mood follows action. Und eine Stunde damit zu verbringen, eine Postkarte an alte, einsame Menschen zu schreiben und überlegen, wie man denen eine Freude macht, da fühlt man sich, glaube ich, hinterher schon besser, als eine Stunde auf irgendwie Social Media zu verbringen und Angst zu haben vor etwas, was man sowieso nicht ändern kann. Also, ob ich mich jetzt aufrege oder nicht, dass Elon Musk mit Donald Trump im Gespräch sitzt, wenn der mit Zelensky telefoniert, davon wird der halt trotzdem weiter da mit drin sitzen. Das wird sich ja nicht ändern. So.
Elon Musk ist ein gutes Stichwort, über den wollte ich jetzt aber nicht unbedingt sprechen und auch nicht über den Hitlergruß, den er gezeigt hat, sondern ich wollte mal mit dir ein bisschen sortieren, weil ja doch in den ersten 48 Stunden nach der Amtsentführung echt viel passiert ist, also so gefühlt. Also ich hatte auch so ein bisschen so ein Überwältigungsgefühl, wo ich mich zum Beispiel auch, wie du sagtest, mit der Angst gefragt habe, ist das nicht auch schon eine Strategie, die Leute so zu überwältigen?
Ja.
Direkt.
Das ist auf jeden Fall eine Strategie, auch eine Strategie, die Steve Bannon auch, also das ist nicht keine geheime Strategie. Steve Bannon ruft ja auf, flood the zone with shit. Ja, und die Idee, und das auch wieder ist ja bei vielen autoritären Systemen so, die Idee ist, so viel Misstrauen zu streuen, dass die Menschen denken, eigentlich kann ich niemandem trauen. Und es passiert so viel, dass vielleicht dann auch die Seite, die eigentlich zur Opposition bereit wäre, sich zurückzieht aus dem Diskurs, aus dem Handeln, aus der Opposition sozusagen. Und man muss da aufpassen, wie man damit selber dann umgeht. Ich finde, eine Lösung ist zu sagen, ich gönne mir ganz, ganz viele Themen, um die ich mich nicht kümmere und suche mir ein oder zwei aus, die mir wichtig sind. Aber das andere lasse ich nicht so an mich ran. So, obwohl es dazu ganz viel Lautes gibt, ja. Und dann zu sagen, in diesem einen Thema, was mir wichtig ist, was kann ich da konkret tun? Und wenn ich der Meinung bin, dass, also für mich persönlich ist es zum Beispiel, auch weil es mich in Kontakt bringt mit noch einem anderen Stadtteil von New York, ist es so, dass ich Teil von so einer Mentoring-Organisation für Schulen bin, an denen es einen großen Anteil gibt an First-Generation College Kids. Also das heißt, Kindern, die als erste in ihrer Familie aufs College gehen und die bekommen dann so Mentoren zur Seite gestellt, die sie wirklich über 3 Jahre lang begleiten. Also 3 Jahre lang schreibe ich dem jede Woche eine Mail, er antwortet jede Woche und einmal im Monat trifft man sich und überlegt so, wie kann man irgendwie, wo könnte der ein Praktikum kriegen, wo kann er sich bewerben und so. Und dann, das ist jetzt nicht, dass ich groß irgendwie, also groß den Kampf aufnehme gegen das Abtreibungsgesetz oder so oder wirklich so an einem ganz großen Hebel ziehe, aber es ist halt dann so eine Sache, die mir wichtig ist irgendwie und eine Sache, die ich tun kann für, keine Ahnung, Bildungsgerechtigkeit, wenn man es ganz pathetisch sagen will, so. Und das für mich ist so eine Strategie gegen die, ja, gegen die Überwältigung und wirklich so Mut zur Lücke. Also, weil du kannst das ja auch alles gar nicht durchdringen. In diesen Exekutivordern, die da den Leuten um die Ohren gehauen sind, da ist ja zum einen auch wahnsinnig viel Müll dabei. Also da ist auch eine da drin, die sagt, bei einer Vereidigung eines neuen Präsidenten darf die Flagge nicht auf Halbmast stehen. Und das ist einfach nur quasi Trumps gekränktes Ego, dass die Flagge bei seiner aktuellen Vereidigung hätte auf Halbmast hängen sollen, wegen der Staatstrauer zu Jimmy Carters Tod. Und und jetzt habe ich 2 Minuten darauf verwendet und jetzt denken wir schon wieder, oh Gott, was für ein Idiot. Aber eigentlich ist das auch wieder nur Teil dieses Mürbemachens, weil das ja nur wieder irgendwie appelliert an unseren, oh, wie kann er nur und irgendwie so, jetzt schreien wir wieder
keine Pietät.
Irgendeine Wolke an. Genau, ja, aber das ist gar nicht so wichtig. Und
was war denn wichtig von den ganzen? Also es waren jetzt ja schon einige,
also
20, ne?
Und das muss man auch wirklich sagen, das ist, also unter Joe Biden hat es das auch gegeben, aber eigentlich ist das ein Mittel, was noch nicht so oft benutzt wurde von Präsidenten, zumindest nicht so in der Anfangsphase. Also im Laufe ihrer Präsidentschaft schon, aber im Grunde genommen, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, was sind diese Exekutivorder? Also das sind Dekrete des Präsidenten, die letztlich Handlungsanweisungen geben an Staatsbedienstete. Das sind keine Gesetze, sie sind angreifbarer als Gesetze, aber sie geben eben vor, wie sozusagen der Staat sich zu verhalten hat. Und wenn man jetzt nach den großen Linien schaut, dessen, was Trump ausgerufen hat, dann ist dort, finde ich, auf jeden Fall wichtig. Da zeigt sich das Weltbild, was er hat. Die USA sind ein sehr, sehr bedrohtes Land. Es gibt begrenzte Ressourcen. Und immer, wenn wer anders was gewinnt, heißt es, dass wir etwas verlieren. Und eigentlich sind ihm auch nicht die USA wirklich wichtig, sondern er als Teil der USA sozusagen da drin. Denn ganz viel in dem, was er macht, da geht es darum, ich fühle mich bedroht, ich und meinesgleichen fühle mich bedroht und hier ist es, wie ich mich jetzt wild um mich schlage. Das ist, im Prinzip ist es, ja, das ist halt ein alter, rassistischer Mann, der jetzt die Macht hat, rassistische Dinge zu tun, zu versuchen, das Land abzuriegeln, weil quasi die Immigranten die Kinder essen und die Hunde und die USA zurückzuziehen aus internationalen Abkommen. Und wenn du jetzt fragst, was wichtig ist, also ein großer, großer Schwerpunkt ist Migrationspolitik, ganz stark die Lage an der Grenze, ganz stark eben das Thema Staatsbürgerschaft. Ein großer Schwerpunkt ist, Leute, die für mich sind, sollen keine Strafe erfahren. Also in Deutschland ist ja sehr stark beachtet worden, dieser Rückzug aus dem Klimaschutzabkommen. Können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, halte ich für nicht so wichtig, weil einfach zum Beispiel die Marktkräfte da woanders sind als noch vor 8 Jahren. Aber hier ist sehr stark besprochen worden, die Freisprüche und Begnadigungen für die Angreifer des 6. Januar. Einfach weil diese Entscheidung im Grunde sagt, du darfst alles machen, du darfst Polizisten töten, solange du eine Magermütze auf hast. Ist schon okay. Also
da war einer dabei, der hatte eigentlich 22 Jahre Gefängnis bekommen, ne?
Ja, genau. Und sind auch einfach.
Der läuft jetzt halt rum.
Genau. Und läuft rum, hat im Zweifel wieder, keine Ahnung, vielleicht mit seiner Ehefrau zu tun, die der Polizei Informationen gegeben hat, ja. Organisiert sich und eine Miliz. Das ist auch wenig Reue, ja, sondern also der 6. Januar ist nur deshalb juristisch den Leuten um die Ohren geflogen, weil das FBI Antifa da gepflanzt hat. Das ist die Argumentation, ja. Also da ist nicht, ich muss über mich nachdenken. Es gab eine Frau unter allen Verurteilten, die gesagt hat, ich möchte diese Begnadigung nicht wahrnehmen, denn ich habe das getan und sozusagen habe diese Strafe verdient. Und also ich meine, ja, wenn man so über diese Woche nachdenkt, wie krass ist das, vielleicht neben dieser Pastorin so die einzige Aufrechte, niemand von Tech, kaum jemand in den Medien, also in den Traditionsmedien, keiner aus den Republikanern, sogar manche Demokraten nicht, die jetzt nochmal für die Verschärfung da an der Grenze gestimmt haben, aber ein einziger Name fällt uns ein. Wie traurig. Ja.
Du hattest das gerade schon sehr viel aufgemacht, also da ist das Klimathema, dann hat er ja auch tatsächlich einen Energienotstand ausgerufen,
ja,
oder? Drill Baby Drill war der Spruch, den er während der Amtseinführung dazu gesagt hat. Was bedeutet das jetzt für die Energieversorgung, für die Energiebeschaffung auch in den USA?
Also die große These von Trump ist, um die Inflation runterzukriegen, um Preise zu drücken, muss ich vor allen Dingen Energiepreise drücken. Er beschäftigt sich gar nicht so sehr, ne, mit dem, was immer so zitiert wird, Eier und so, sondern eben, also Benzin ist das Wichtige für ihn. Und das ist natürlich politisch auch smart, weil ähnlich wie in Deutschland, wir alle haben irgendwie so einen Preisanker im Kopf dauernd, was Benzin kostet, weil ständig jeder, der ein Auto hat, an den Tankstellen vorbeifährt. So, ne? Und die Politik sich nun mal daran gekettet hat, dass irgendwie Preise ihre Schuld sind. Was man ja auch erstmal, wenn man ein bisschen zurücktritt, auch in Frage stellen kann, denn Unternehmen machen ja Preise. Und das so als Präambel. Guck, jetzt immer wenn man über alles redet, hat man immer das Gefühl, man muss so bei Adam und Eva anfangen, weil es so viele Unwahrheiten in dieser Debatte gibt. So, jetzt ist es so, dass in den USA das erste Mal seit den 50ern sind die USA eigentlich Energieexporteure. Das ist auf Rekordständen. Ja. Und also auch Gas und Benzin ist so, dadurch zum Teil ja auch durch dieses umstrittene Fracking zum Beispiel. Aber es gibt eben ausgewiesene Staatsgebiete der USA, zum Beispiel in Alaska, in denen aktuell nicht gefördert werden darf. Seine These ist, günstige Energie, günstiges Benzin wird vielleicht auch dazu führen, dass mir die Leute weiterhin gewogen sind. Also müssen wir weiter eben mehr fördern, Drill Baby Drill, ja, also Ölförderung weiter anheben, um diese Preise zu senken. Ob das wirklich so der Fall ist, steht in den Sternen. Es ist noch nicht mal klar, ob die Unternehmen das wirklich wollen, denn die Benzinunternehmen und die Mineralölkonzerne haben natürlich auch ein Interesse an einer Marktverknappung. Die haben gar kein Interesse daran, dass jetzt eben da noch sehr viel mehr Benzin im Markt ist, weil ja dann dadurch die Preise runtergehen wollen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. So, und dieser Energienotstand erlaubt eben das Umgehen von solchen das Ausweisen und eben die Tatsache, dass dann da bisher geltende Regeln umgangen werden können.
Mm. Und kann er das denn einfach tun? Das habe ich mich gefragt. Also, weil es gibt ja jetzt auch viele Klagen gegen einige, genau, Dinge, die der da gemacht hat. Das heißt, das wird sich ja bei einigen Sachen sowieso erst hinterher herausstellen, ob das ging oder ob das nicht ging. Das war ja auch in seiner letzten Präsidentschaft so, dass da durchaus Dinge auch wieder einkassiert wurden und ihm gesagt wurde, das geht so gar nicht. Aber deine Einschätzung, so einen Notstand einfach auszurufen, wenn das sogar ein Energieexporteur, also oder die USA ein Energieexporteur sind?
Also es hat dann natürlich auch erstmal viel so mit normativer Kraft des Faktischen zu tun, ja. Also da ist dann halt erstmal ein Pflock eingerammt und dann müssen erstmal alle loslegen, ja, und irgendwie da wirklich gegen klagen. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wenn es um Immigration geht. Da gibt es das ja auch schon. Bei Energie zum Beispiel hat das auch damit zu tun, dass damit verknüpft wurde, eine Rücknahme des, also er hat gesagt, wir nehmen den Green New Deal zurück. Und Green New Deal ist ja so ein bisschen so ein Oberbegriff hier für quasi alles Grüne, was den Konservativen oder den Rechten nicht passt. Das war mal ein politisches Paket, was aber so nie entschieden wurde. Was es aber gab, war, dass in zwei von den großen Corona-Hilfspaketen von Joe Biden, unter anderem dem sogenannten Inflation Reduction Act, dass da sehr, sehr große Investitionen in Klimatechnologien drin steckten. Und tatsächlich auch Investitionen, die dafür gesorgt haben, dass eine Solaranlagenfabrik in den mittleren Westen kommt und so. Was übrigens auch eine größere Debatte für irgendwelche anderen Tage ist. Joe Biden hat eine linke Wirtschaftspolitik geführt, die nicht honoriert wurde von den Wählern, ja. Also so diese Tatsache, wenn man das nur erstmal so, wenn der Staat nur so sehr in den Markt eingreift, dass die Menschen es auch merken, darüber kann man sich streiten. Gab es jetzt auch nochmal einen längeren Artikel im Atlantic drüber, wo eigentlich gesagt wurde, naja, gerade an den Orten, an denen so eine Fabrik steht, zeigt sich auch, da haben jetzt nicht mehr Leute demokratisch gewählt. Und es stimmt einfach, also möglicherweise wird linke Wirtschaftspolitik gar nicht honoriert, obwohl Joe Biden auch Gewerkschaften gestärkt hat. Okay, kleiner Exkurs Ende. dieser Inflation Reduction Act ist auch jetzt per Exekutivorder, hat Trump auch gesagt, keine Gelder aus diesen Hilfspaketen, die für grüne Technologien bereitgestellt wurden, dürfen verwendet werden. Und da ist dann eben jetzt auch schon wieder, gibt's auch schon die ersten Klagen dagegen, geht das überhaupt, ja? Kann man das überhaupt machen? Da ist dann meines Erachtens auch die Frage, wie geht so ein Politiker damit um, ja? Wenn das jetzt dein Wahlbezirk ist als Repräsentantenhausabgeordneter und du hast eigentlich so 300.000 Leute, nee, es müssen ja mehr sein, hast so 1 Million Leute und die in deinem Wahlbezirk kriegen die dann so mit, da gibt's jetzt die Fabrik und mein Onkel oder Cousin hat jetzt wieder einen Job und so. Und plötzlich ist das blockiert. Gibt's da dann Republikaner, die dagegen aufstehen und die sagen, lieber Donald Trump, das nervt mich. Und da bräuchte es eigentlich auch nicht viele, denn die Mehrheit im Repräsentantenhaus ist ja sehr klein. Also die sind eigentlich 5 Leute, jetzt gerade sind es sogar nur 2 Leute wegen dieser Besetzung und da gibt's ja noch Nachwahlen. Und da braucht es nicht viele Abweichler, die sich gegen ihn stellen. Momentan hält der Laden noch zusammen so, aber das sind halt alles schon so Sollbruchstellen, die sich möglicherweise zeigen. Auch da nur noch so ein kleiner Mini-Exkurs, warum man vielleicht so insgesamt die Hoffnung auch nicht so aufgeben darf oder warum es nicht alles so düster ist, wie man so denkt. Es hätten 7.000 Stimmen in 3 Wahlbezirken gereicht und das Repräsentantenhaus wäre demokratisch. Donald Trump hat etwas mehr als 31% der Stimmen bekommen, Kamala Harris etwas weniger als 31% der Stimmen, 36% der Wahlberechtigten sind zu Hause geblieben. Also auch das ist ein Propagandamittel, das es zu durchschauen gilt, zu sagen, Donald Trump hat so ein wahnsinnig starkes Mandat, das stimmt nicht. Also klar hat er die beiden Teile des Kongresses hinter sich, also Senat und Repräsentantenhaus, aber er ist nicht mit einem extrem starken Mandat gewählt worden. Also auch selbst sein eigener Abstand war relativ klein. Egal.
Ist ja für die Konsequenzen tatsächlich leider egal.
Genau.
Oder?
Es ist für die Konsequenzen egal, aber vielleicht nicht für die Hoffnung, dass es
nächstes Mal besser geht.
Genau, dass es, genau, vielleicht ist es gar nicht so schwer, die Dinge umzudrehen. Genau. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man den Leuten halt klar macht, dass da eben ein Typ ist, der sagt, ja, also ich gebe einem Regierungsgremium den Auftrag, 60 Tage lang zu überlegen, wie man Lebensmittelpreise senken kann. Aber heute schon wäre es mir wichtig, dass die Flagge nicht auf Halbmast hängt. Und dass man den Leuten sagen kann, schau mal, nichts, was er macht, hat mit dir zu tun, weil du ihm egal bist. Das stimmt, also wach mal auf. So, ja. Hm. Und die Polizei, er schätzt die Polizei und Security. Nee, der lässt die Leute frei, die Polizei im Kapitol angegriffen haben, die Polizisten getötet haben im Kapitol. Und die Frage ist halt jetzt, ob es dann gelingt, mit solchen Botschaften durchzudringen. Das ist dann ja auch wieder ein ganzes kompliziertes Thema, zu sagen, wie ist eigentlich dieser Medienkonsum so polarisiert, dass weite Teile der USA niemals diese Botschaften mitbekommen, weil sie komplett halt im rechten Spektrum sich informieren. Das kann man sich in Deutschland nicht so richtig vorstellen, aber es ist einfach hier.
Doch. Doch, doch.
Okay. Ja, also so, es fängt gerade erst an, finde ich, in Deutschland. Ich finde, man muss da in Deutschland aufpassen, so dass die Leute sich entfernen. Aber ja, klar.
Ich habe letztes Jahr einen Podcast über Thüringen gemacht. Da sind wir schon viel weiter.
Guck, ja.
Und es passiert schon in vielen anderen Bundesländern auch.
Ja.
Und ich glaube auch, also was du gerade gesagt hast, man kann das wieder zurückdrehen. Ist nicht auch diese Begnadigung jetzt der January 6-Leute eine Botschaft oder fast schon ein Aufruf? Hey, nächstes Mal bitte, aber mit Erfolg dann. Also nächstes Mal echter Staatsstreich.
Ja.
Und dann kann ich euch auch wieder begnadigen.
Ich meine, das ist der Versuch da dran, ne? Und da weiß ich auch nicht, ob sozusagen unser Mediensystem wirklich geeignet ist, dem nachzuspüren, ob das, was wir jetzt uns erzählen, was wir jetzt darüber sehen, auch wirklich die Wahrheit ist oder ob die, also und ob die diese Macht haben oder ob es so ein bisschen auch des Kaisers neue Kleider sind und das so ein Scheinriese ist, weil auf der einen Seite es so ist, wie du sagst, nämlich ja klar, er setzt das Signal, du wirst nicht bestraft, wenn du auf meiner Seite bist, so, aber andererseits von irgendwie 1500 Begnadigten sind da jetzt wirklich alle auf dieser Schiene, dass sie sagen, Mensch, das, da bin ich einfach irgendwie Opfer der Verhältnisse geworden und die scheiß Linken. Oder gibt's da doch Leute, die sagen, naja, eigentlich, also okay, schön, dass ich jetzt frei bin, aber nochmal würde ich das Risiko, jetzt ein Jahr im Gefängnis zu landen, für so einen Typen nicht eingehen. Ich weiß nicht, wie viele da radikalisiert sind oder ob es da vielleicht doch welche gibt, die irgendwie so wegkippen. Vielleicht ist das auch naiv. Aber was ich meinte mit irgendwie so, ich glaube, wir haben gar nicht so das System, da wirklich so mitzukriegen, so bröckelt da jetzt wer weg oder nicht, wachsen da neue Leute nach, so. Das ist ja, dem ist ja wirklich schwer so nachzuspüren, weil man da mehr darauf angewiesen ist, dass man eher so anekdotisch berichtet und dem nachfühlt.
Ja, da wäre dann wahrscheinlich, das wäre dann wahrscheinlich eher eine Aufgabe für Geheimdienste oder so, da zu gucken.
Ja, genau.
Wie ticken die, was planen die?
Ja.
Lass uns mal zum Thema Personal kommen. Also wir haben bei der Wochendämmerung relativ lange uns geweigert, dieses Spielchen mitzuspielen, immer wenn eine neue Personalie verkündet wurde, im November schon und im Dezember dann da groß drüber zu berichten. Aber jetzt ist ja nun, er ist einfach Präsident, es gibt Leute an bestimmten Stellen. Wer würdest du sagen, sind so die wichtigsten, keine Ahnung, 3 bis 5 Menschen und Namen, die man kennen sollte und die man im Auge behalten sollte?
Also auch da wieder sozusagen kleine Präambel. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass das US-System anders funktioniert als das deutsche System dahingehend, dass ein Kabinett nicht so sehr eine gemeinsame Arbeitsgruppe vielleicht ist, wie es in Deutschland der Fall ist, und eine Regierung, sondern dass das US-Kabinett und auch die Minister in amerikanischen Kabinetten weniger Macht haben als in Deutschland. Also sozusagen diese, ja, das, was in Deutschland Richtlinienkompetenz genannt wird, ist halt hier viel, viel stärker beim Präsidenten. Es hilft, wenn man intern übersetzt, dass Secretary hier wirklich eher ein Sekretär ist. Und bis auf einige Ausnahmen in großen Ministerien ist es halt sowas wie vielleicht ein deutscher Staatssekretär oder sowas. Ja, also so eine Figur, die so in dem, also als Scharnier in der Verwaltung funktioniert sozusagen. Das nur mal so generell. Es gibt aber einige sehr, sehr prominente, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Also sowas wie der Außenminister, der jetzt ja gerade Marco Rubio ist, eigentlich auch ein furchtbarer Typ, der nur ein Zeichen dafür ist, oh Gott, wenn wir den jetzt schon als Normalo wahrnehmen und der ist auch ein Wiesel, der extrem oft seine Meinung geändert hat und so, dann, aber wenn wir den schon als Normalo wahrnehmen, dann hat sich das Fenster schon ganz schön verschoben.
Also wir freuen uns schon eher, dass der einigermaßen okay scheint, verglichen mit den anderen Gesichtern. Ne?
Ja, genau, aber eigentlich müsste man schon gegen den sein.
So. Ja, eigentlich.
Und auch natürlich ein Beispiel dafür, so für Leute, die so gar keinen Rückhalt haben, weil Trump sich über ihn lustig gemacht hat und Little Marco und irgendwie guck, wie er schwitzt und so, ja. Und also alle kommen sie dann zu Kreuze gekrochen und küssen den
Ring. Aber über wen hat sich Trump eigentlich nicht lustig gemacht?
Ja, genau. Ja, richtig. Und über wen hat er sich nicht lustig gemacht? Und das ist auch so ein Satz, den ich den Anhängern immer gerne mal zurufen würde, die ja alle glauben, mich wird das nicht erwischen, ne? Also für mich kämpft er ja. Und da denke ich so, ich glaube, er kämpft wirklich nur für dich, wenn du vielleicht so ein reicher 50- bis 55-jähriger cis-hetero-weißer Mann bist. Das ist so vielleicht so die einzige Gruppe. Und alle anderen fallen eigentlich schon hinten über. Anyway, die wichtige Menschen. Bevor ich auf die Minister komme, ich finde, die beiden wichtigsten Namen sind einmal Susie Wiles, weil das auch ein Posten ist, den man in Deutschland nicht richtig versteht. Oder in Deutschland ist er auch so ein bisschen so hinter den Kulissen etwas unsichtbar. Die ist die Stabschefin von Donald Trump, auch eine, die es schon ungewöhnlich lange mit ihm aushält. Ursprünglich Lobbyistin gewesen. Ist ihm, glaube ich, auch sympathisch, weil sie eigentlich mal gearbeitet hat für Ron DeSantis in Florida und sich dann mit ihm überworfen hat, also dem einzigen Konkurrenten von Donald Trump. Und hält so den Laden zusammen, hat so den Ruf, sehr ruhig zu sein, dass sie ist auch so diejenige, die so hinter den Kulissen dann eine Mail versendet, wenn Elon Musk zu viel erzählt oder Elon Musk sich mit dem iranischen Botschafter trifft, um die Freilassung der italienischen Journalistin zu besprechen, ist Susie Wiles die Person, die sagt, für Donald Trump und für diese Regierung spricht nur Donald Trump und Leute, denen wir es erlauben zu sprechen. Und bitte alle anderen haben jetzt ruhig zu sein. Sie ist also die Person, die so... Also so eine Enablerin, eigentlich die, ja, wie gesagt, so den Laden zusammenhält, so, das ist der Chief of Staff immer. Wahnsinnig viel über ihre politische Gesinnung weiß man jetzt nicht so. Die ist halt einfach so auf Linie und hat eben sozusagen vielleicht diesen großen fachlichen Skill. Aber ist eben eine Person, auf die es sich lohnt zu achten. Sehr viel mehr ideologisch und extrem wichtig, weil er meines Erachtens der Konstrukteur ist und derjenige, der das so diese ganze politische Philosophie unterfüttert von Trump, ist Stephen Miller. Relativ junger, glatzköpfiger Typ, sehr, sehr viel Schaum vorm Mund, immer extrem, wirklich rechter, ganz, ganz radikaler Typ. Auch ein Typ, der oft hinter diesen sehr grobschlächtigen Reden von Donald Trump steckt. Auch das so, diejenigen, die das mal so auf Englisch sich diese Reden anhören, ja, da ist auch wirklich, bei Trump ist auch nie eine Poesie da drin. Also es ist auch nie schön, dem zuzuhören. So. Das sind keine schönen Bilder oder so. Und das liegt an Stephen Miller zum Beispiel, ja, weil da einfach auch nicht so diese Redenschreiber sind, die so Lust haben auf eben so. Ja, keine Ahnung. Ich meine, natürlich war da immer so Barack Obama, der Goldstandard mit seinen Leuten, der halt so Bilder entworfen hat wie, ja, also irgendwie vor 50 Jahren haben hier die schwarzen Sklaven ums Lagerfeuer gesessen, als das Weiße Haus gebaut wurde und jetzt ziehe ich ein. So. Und der einfach mit zwei Sätzen natürlich so Bilder entworfen hat. Sowas gibt's bei Trump alles nicht. Und eben Stephen Miller, offiziell nur stellvertretender Chief of Staff und irgendwie so Chief of Policy heißt es und so, aber eben derjenige, der hinter den Kulissen ganz stark das durchsetzt und da, glaube ich, auch mehr Macht hat als Steve Bannon, den kennt man ja auch immer noch so ein bisschen. Und dann ist natürlich immer die große Frage, was ist jetzt mit Elon Musk? Wie viel hat er zu sagen? Wie viel ist Trump eigentlich auch von ihm genervt, weil er ihm das Rampenlicht wegnimmt? Wie viel ist Trump von ihm genervt, weil sich Elon Musk öffentlich Streitereien liefert? Das eine große, da ging es um Einwanderungsvisa, wo er sich überworfen hatte mit Steve Bannon. Also wo es quasi darum geht, ja, wie jetzt die Originalrechten, also die neuen Rechten mit den alten Rechten irgendwie umgehen. Und jetzt gerade ein zweites Mal nochmal einen Konflikt gesucht hat, als bekannt gegeben wurde, dass eben so eine neue KI-Initiative gestartet werden soll, für die mehrere Firmen in Texas irgendwie zusammenlegen wollen. Und da Musks Firmen nicht gefragt wurden, sondern eben OpenAI und so. Und Musk dann gleich rumgepoltert hat, das wird eh nie so groß werden, die haben das Geld nicht. Und dann Sam Altman von OpenAI auch auf Twitter dann zurückschreibt, doch, haben wir wohl. Und wo man sich so von außen irgendwie so sagt, so spinnt ihr eigentlich völlig so, ja. Also im Guardian gab es einen guten Kommentar, der als Überschrift hatte, ich habe eigentlich immer erwartet, dass die Milliardäre die Welt abfackeln, aber ich habe nie erwartet, dass es solche Verlierer sind. Und das stimmt da auch so ein bisschen. So, und wenn wir uns dann bei den Ministern noch umschauen, es gibt halt so eine Handvoll, 3 oder 4 Minister beziehungsweise Posten, die vom Senat bestätigt werden müssen, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Viel geredet, weil er ja auch schon gleich als erstes raus musste, wird über Pete Hegseth, den Wunschkandidaten für das Verteidigungsministerium, der argumentiert, dass er als ehemaliger Soldat das sehr ja leiten könnte. Und bei dem nicht beachtet wird, dass das meiste, was er bisher geleitet hat, zwei NGOs waren, die zusammen 100 Mitarbeiter hatten. Und das Pentagon, also das Verteidigungsministerium, sind letztlich 3 Millionen Menschen. Also es sind 1,5 Millionen Reservisten und Zivilisten und so. Aber letztlich sagt der Verteidigungsminister, was 3 Millionen US-Amerikaner zu tun haben. Es gibt glaubwürdige Missbrauchsvorwürfe gegen ihn. Es gibt glaubwürdige Vorwürfe, dass er alkoholabhängig sei. Er selber sagt, das seien anonyme Beschuldigungen. Er sagt nicht, dass das nicht stimmt, was auch schon rhetorisch was sagt.
Nicht nur, dass er nicht sagt, es stimmt nicht, sondern hat er nicht sogar irgendwie versprochen, das habe ich bei dir gelesen, hat er nicht sogar versprochen, er würde mit dem Trinken aufhören?
Ja, genau. Und die Senatoren sagen, ja, okay, dann ist ja gut. Und weil es ist ja, also nach allem, was man weiß, ist es ja bei Alkoholkranken so, dass wenn die in eine neue stressige Situation kommen, sie das ganz besonders einfach schaffen, dann den Alkoholismus zu überwinden. Und also wie bei allen. Mhm. Also natürlich haarsträubend. Ja? Und eben seine große Qualifikation, aber der ist Fox-Kommentator, Fox-News-Kommentator seit langem gewesen und eben ultra loyal zu Trump. Und Trump ist es ja auch echt immer wichtig, dass er Leute sich holt, die so aussehen, als ob sie den Job erfüllen können. Und Pete Hegseth, sogar die Times hatte dann so einen furchtbaren Artikel, wo sie nochmal so ein bisschen so darüber schwärmte, wie er sich angezogen hat in einem dunkelblauen, also in so einem navyfarbenen Anzug und ein US-Einstecktuch hatte und so. Und also auch so eine ganz dusselige Stilkritik. Und auch Pam Bondi, die als Justizministerin und Generalbundesanwältin vorgesehen ist, ist halt auch eine hübsche, blonde Frau, die so, für Trump ist das ja einfach extrem wichtig. Das ist ja immer so so sind die telegen, die Leute. So. Mm. Und Trump hat ja auch oft in seinen Reden so ganz weirde Momente, in denen er sagt, schaut euch hier mal den Bodyguard an, Wahnsinnskerl, oh, der sieht so gut aus, so gut aus. Und bei ihm läuft ja auch immer YMCA, also so. Tja. Wer da küchenpsychologisch vorgehen will, kann vielleicht da auch nochmal ein bisschen neben den Daddy-Issues, die Donald Trump hat, vielleicht auch mal in die Frage seiner fragilen Männlichkeit reinschauen. Mhm. was aber eben vielleicht nochmal so als, neben jetzt diesen Namen, die so gefallen sind, ich habe dir jetzt gar nicht so viele Ministernamen gegeben, aber ich glaube, was vielleicht da nochmal wichtig ist, ist als Linie Kompetenz und Erfahrung, auch anders noch als unter Trumps erster Amtszeit, spielt nicht so eine Rolle. Viel, viel wichtiger Loyalität, hat sich da jemand schon bewiesen, als jemand, der eben Trump treu zur Seite steht und der Agenda nicht im Weg steht. Und ich würde aber auch sagen, so auch da nochmal so, um nochmal so ein kleines Zeichen der Hoffnung zu setzen. Also ein winziges Aufflackern der Hoffnung. Es gab ja so diese These zu sagen, ja, also wenn jetzt dieses Mal wird alles ganz, ganz furchtbar, weil dieses Mal nur die Loyalen sind und die Erwachsenen im Raum sind alle weggeschickt worden. Und jetzt sind die ganz sicher smart und vom ersten Tag an werden wir komplett überrannt werden von Leuten, die das strategisch seit Jahren planen. Die ersten so Exekutivorder sind eben doch angreifbar. Und es gibt da eben doch so ein bisschen so Widersprüche und es ist eben doch noch weiter unklar, wie eigentlich diese ganzen Grenzkräfte hinkommen sollen, woher das Geld kommen soll. Jetzt kann man sagen, logisch, ne, es wird nicht alles in der ersten Woche erledigt so, aber es, also so richtig viele Gründe zu glauben, dass das jetzt alles wahnsinnig smarte, intellektuelle Menschen sind, die mit hohen strategischen Kenntnissen das alles überwerfen können, gibt es nicht. Die sind vielleicht auch so
bisschen stumpf?
Dumm, wollte ich, genau. Ja, also so vielleicht auch, vielleicht, also man kann die wahrscheinlich schon bekämpfen. Und dann sind wir wieder bei dieser Sache so, ne? Und dann, was vielleicht dann auch wieder so die Parallele ist, ich finde es ja immer wichtig, irgendwie so zu zeigen, was kann man aus den USA für Deutschland lernen, so. Ganz viele von diesen Dingen, vor denen wir Angst haben, die müssen nicht passieren, sondern die passieren nur, wenn wir sie in Ruhe lassen, die Leute. Also wenn wir sie machen lassen. Ja? Und wenn man eben aufsteht, selbst wenn man nur aufsteht und gegen die AfD protestieren geht, verlieren die 3% in den Umfragen. Weil die Leute merken, oh, irgendwie scheint es ja doch gesellschaftlich nicht klar zu gehen, was das für eine radikale Gruppe ist. Also es gibt Zeichen, die sagen, es lohnt sich zu protestieren, es lohnt sich, das auszurufen und da auch nicht müde zu werden, der Entrüstung nicht müde zu werden, weil eben es klar natürlich immer Extreme gibt, die sich nie beeinflussen lassen, aber es gibt eben auch leise Leute, die vielleicht denken, ach, ich will irgendwie ein Zeichen setzen und ja, wie gesagt, ne, die Eier sind zu teuer und irgendwie so, es muss sich was verändern. Und wenn jemand zu Hause sitzt und nur denkt, ah, es muss sich was verändern und irgendwie wird die Welt zu kompliziert und jetzt irgendwie, warum gibt es da ein Gender-Sternchen? So jemand ist vielleicht...
Die gibt es ja Gott sei Dank in den USA nicht. Aber nee, ja,
das stimmt.
Wir sprechen ja über Deutschland.
So jemand ist vielleicht dann doch noch erreichbar dafür, dass man diese Person so wegbewegen kann von der AfD, wenn man dann doch nochmal klar macht, ich verstehe deine Angst, aber die sind halt nicht die Lösung. Ich verstehe die Diagnose, aber deine Therapie ist die falsche.
Weil ja auch, also ich meine, irgendwie interessanterweise scheint ja Donald Trump trotzdem gerade auch die erreicht zu haben, die das Gefühl haben, ich bekomme weniger, als ich verdiene, oder andere bekommen mehr, als sie verdienen. Das ist ja auch noch ein wichtiger Faktor, ne? Zu sagen, warum sollte jemand, der nicht arbeitet, irgendwie Geld bekommen vom Staat? Also das ist ja ein Hebel. Generell ist es ja ganz viel nach unten treten. Und der Denkfehler ist ja dabei, dass es mir hinterher besser geht, wenn Donald Trump an der Macht ist. Und ich habe auch jetzt auch schon erste Artikel gelesen von Leuten, die festgestellt haben, oh shit, also das, was er jetzt so ankündigt und machen will, da wird es mir gar nicht besser gehen. Davon profitiere ich nicht.
Ja, ist nicht von mir, sondern geklaut, aber ich weiß leider nicht mehr von wem, aber fand es eine sehr, sehr kluge Betrachtung zu sagen, Donald Trump wählt als Strategie nicht, dir zu versprechen, dass es dir besser geht, sondern seine Strategie ist, dass du immer Leute haben wirst, auf die du weiter runterschauen kannst.
Ja, genau.
Also, und das ist für die Menschen extrem stark. Das ist auch diese Einwanderungsdebatte von, so erreichst du auch die Latino-Bevölkerung, in denen du sagst, du hast doch auch kämpfen müssen, darum hier ins Land zu kommen. Und dem Nächsten sollte es, also der sollte auch sich richtig anstellen hinten. Dass das dann im hintenrum im Nachhinein einfach nur ein bisschen auch eine Lüge ist, weil er eben ja doch sehr viel weiter gehen will, als nur die Leute sollen jetzt regelkonform sein. Vielleicht da kurzer Einschub, ich komme gleich nochmal so zurück zu Trump und zu den USA. An der Grenze gab es ja jetzt zum Beispiel die Exekutivorder, dass eine App abgeschaltet wurde. Customs and Border Protection One heißt diese App, unter Joe Biden eingeführt, in der Menschen, die in Mexiko waren, sich um einen Termin mit den USA, US-Behörden bemüht haben. Und in dieser App haben die teils monatelang auf diese Termine gewartet. Am ersten Tag hat Trump gesagt, okay, die App ist abgeschaltet. Alle Termine da drin sind jetzt nichtig. Da gab es Leute eben, die an der Brücke standen in Ciudad Juarez, ja, und gewartet haben, dass sie da durchkommen. 30.000 Termine von Menschen, die sich an die Regeln gehalten haben, einfach verpufft. Die wissen nicht, wann sie den nächsten Termin mit irgendeinem Grenzschützer haben und sie ihr Gesuch vortragen können. So, das ist nicht, wir schicken kriminelle Banden, die irgendwie in den USA jemanden umgebracht haben und die untergetaucht sind in den nächsten Flieger und weisen die aus. Und das geht aber unter, weil es alles andere so laut ist. Ja? Hm. Wenn du die Menschen fragen würdest, sind sie denn, also es gibt eine USA, es gibt eine Mehrheit auch in den USA dafür, dass es eine geregelte Einwanderung gibt. Ja? Wenn die Umfrage, also wenn die Formulierung in der Umfrage ist, sind sie der Meinung, dass eben, ja, dass es eben ein geregeltes Einwanderungssystem gibt, sagen die Leute überwiegend ja, das ist jetzt nicht, es gibt hier keine Mehrheit, keine rassistische absolute Mehrheit. Auch da übrigens nochmal interessant, auch Trump hatte keine absolute Mehrheit. Er hatte nur mehr Stimmen als Harris, aber weniger als 50%. Also noch ist nicht alles verloren hier. Also selbst von denen, die die Stimme abgegeben haben. So, und jetzt aber nochmal zurück zu diesem Gefühl so, also die Leute hassen es wirklich, wirklich stark, wenn jemand anders was bekommt. Und die hassen es, wenn Joe Biden dafür sorgt, dass Studiengebühren vergeben werden, weil sie das Gefühl haben, da macht jetzt jemand einen Major in Gender Studies und ich muss das bezahlen. Und damit hat Trump gespielt. Der Gedanke zu sagen, also bloß weil du für dein Studium bezahlen musstest und das hart für dich war, hat es ja vielleicht gar nichts damit zu tun, ob du willst, dass es für die nächsten 2 Millionen Leute auch hart ist. Das kommt den Leuten so nicht in den Sinn. Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, das heißt The Sum of Us, von einer Forscherin, wahrscheinlich Soziologin nehme ich an, oder Politologin, Heather McGee heißt die. Ich hoffe, sie spricht es auch so aus und nicht Heather McGee. Und indem sie auch eben dem Rassismus in den USA nachgeht. Und also der Untertitel ist, was Rassismus uns alle kostet und wie wir aber stattdessen zusammen mehr Wohlstand erleben können. Jetzt habe ich das natürlich sehr gebutschert. Es gibt keine, ich habe gerade geschaut, ich glaube, es gibt leider keine Übersetzung davon, also keine deutsche Übersetzung. Aber sie hat darin, sie nimmt als Beispiel, dass sie sagt, als die Rassentrennung aufgehoben wurde in den USA, hat es überall im Land Kleinstädte gegeben, die öffentliche Freibäder, also die Freibäder geschlossen haben, weil sie gesagt haben, in den Stadtverordnetenversammlungen, bevor wir die Freibäder mit den Schwarzen teilen müssen, haben wir lieber gar keins. Und das, ja, und so.
Ja, es ist bescheuert.
Also ich will jetzt sagen, ich will eigentlich noch nicht mal sagen, so ticken die Amerikaner. Ich glaube, so ticken viele Leute, die das, ja, so, auch heutzutage ticken, glaube ich, viele Leute so. Und ich glaube, wir ticken auch so, weil wir eigentlich hinten so spüren, dass gar nicht klar geht, wie wir leben und auf wessen Kosten wir leben. Und so, dass wir eben vielleicht uns klimaschädlich verhalten, dass wir letztlich, wenn wir das Primark-T-Shirt kaufen und die Bangladeschi-Näherin ausbeuten und so, ja. Und wir wissen eigentlich irgendwie schon so hinten, dass das nicht in Ordnung geht, aber ändern wollen wir uns trotzdem nicht. Und dann soll halt lieber, und bevor wir abgeben, soll halt lieber keiner was haben. So, und man stellt sich dann so auf die Hinterbeine und es gibt dann letztlich ist es ja so, Rechte zu wählen, ist ja letztlich so eine Abwehrreaktion. Eine Abwehrreaktion gegen eine Veränderung, von der ich irgendwie spüre, dass sie notwendig ist, aber ich erstmal die Emotion habe, ich will das jetzt nicht. Und dann legst du da noch drauf, dass die Pandemie so eine Unsicherheitserfahrung für die Menschen war. Nämlich, dass uns jahrzehntelang, generationenlang erzählt wird, der Staat kümmert sich. Oder, wenn der Staat sich nicht kümmert, du selbst bist deines Glückes Schmied, so. Und du selber hast in der Hand, wie es dir geht. Also du hast so eine sehr, sehr hohe Autonomie. Und dann passiert die Pandemie und plötzlich ist was, wo gesagt wird, nee, wir nehmen dir vielleicht auch das ein oder andere Recht weg. So. Und das ist für die Leute, glaube ich, so hart zu akzeptieren, dass sie überall auf der Welt, alle, die in der Pandemie an der Macht waren, aus dem Amt wählen.
Das ist ein gutes Stichwort noch. Joe Biden hat ja Dr. Fauci einfach mal präventiv für alles begnadigt, was auch immer da kommen könnte. Gibt es Menschen in den USA, denkst du, gibt es Leute, die gerade Angst haben müssen und denen wirklich der Arsch auf Grundeis geht, weil es wirklich gefährlich werden könnte für sie?
Vielleicht würde ich sagen, dass es eigentlich niemanden geben sollte, der keine Angst haben sollte. Vielleicht.
Okay. Also,
Also
es ist interessant, weil bisher warst du immer so, naja, optimistisch bleiben, und jetzt so, nee.
Also, ja, guck, ja, so genau. Und so war meine Woche. So ja. Ist den einen Moment denke ich, ah ja, guck, konzentrier dich da drauf, es wird in Ordnung. Und irgendwie vielleicht so, ne, also so wachsam bleiben, Arsch hoch. Und im nächsten Moment denke ich, oh Gott, ja, wer, also ich bin auf der anderen Seite nämlich schon auch so, dass wenn die Leute sagen, nee, das kann der Trump ja nicht machen, dann denke ich, ja, warum? Wer sagt dir das? Also so, ne, wenn man so tut, als ob einem der eigene Ruf nicht wichtig sei, was bei ihm ja auch eine Lüge ist. Er möchte ja sehr, sehr stark geliebt werden. Aber erstmal die Behauptung, wie bei so einem Schulhof-Rüpel, ist ja, nein, ist mir voll egal. So, ja. Aber wenn man das behauptet und wenn man tatsächlich dann auch schon auch irgendwie schamlos agiert, entgegen von Normen, dann finde ich, gibt's ja nicht mehr so eine Garantie zu sagen, ja, also so, das kann er nicht machen. Das stimmt doch so nicht. Natürlich gibt's da riesige Abstufungen, ne? Und er ist ja auch sozusagen on the record zu sagen, ich will einfach nur, dass mehr weiße Leute aus Norwegen kommen und nicht irgendwelche Mexikaner, so, ja. Und ich glaube aber, dass so, vielleicht will ich diese Angst auch gar nicht so abstufen von den Leuten, weil ich finde, dass so auch jede Angst berechtigt ist und jedes schlechte Gefühl berechtigt ist. Es ist doch berechtigt, wenn es einem schlecht geht als schwarze Frau, weil das Land, in dem man lebt oder vielleicht auch leben muss, nicht nur einem irgendwie dieses ganze Abtreibungsthema nicht erlaubt und so die Autonomie über den eigenen Körper verbietet, sondern weil das Land auch wieder zeigt, du als schwarze Frau, so wie Kamala Harris, bist eine Person, von der wir glauben, sie kann es nicht. Und du bist weniger als die anderen. So. Und das ist jetzt noch keine riesige Angst. Muss da jetzt jemand 30 Jahre ins Gefängnis für irgendwas, weil irgendwie das Regime hinter einem her ist. Aber es ist ja eine berechtigte, also es ist ja ein berechtigtes Ergebnis, was schon irgendwie so real ist. Deshalb, ich bin auch immer so kein Freund von, jetzt muss man erstmal abwarten, was sie so tun und er hat ja irgendwie eine Chance verdient und so. Denn vieles ist auch schon passiert und ist auch schon real. Also nochmal zurück, das war schon 2017 der Fall, zurück zu diesem zu dieser Mentoring-Organisation, von der ich gesprochen habe. Diese Schulen, damals 2017 hat die Schulleiterin zu uns gesagt, liebe Mentoren, ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie halt für diese Kinder da sind, denn ich, um Ihnen die Realität in unserer Schule zu zeigen, wir glauben, dass ungefähr 20% unserer Kinder mindestens einen Elternteil haben, was ohne Papiere im Land ist. Und das, was bei uns passiert im Unterricht, ist, dass jeden Tag Kinder weinen zusammenbrechen, weil sie Angst haben, dass morgen früh ihr Vater nicht mehr da ist und in der Nacht abgeholt wurde, ohne dass sie sich verabschieden konnten. Und da brauche ich nicht da sitzen und denken, ja, jetzt erstmal abwarten, was er tut. Weil wenn 15-jährige Kinder heulen, so das, also, oder jüngere Kinder heulen, das ist doch schon real. Da muss ich ja nicht so, ne? Und das ist jetzt sozusagen auf dieser Angstskala schon sehr, sehr weit oben und vielleicht auch sehr berechtigt, so, ja. Aber und so, ja, also keine Ahnung, jemand, der gleichgeschlechtlich geheiratet hat, wird das weggenommen. Ja? Ich meine, also das X für divers im Pass wurde per Exekutivordner weggenommen. Alle Menschen, die an Diversity-Sachen arbeiten, wird überall gestrichen gerade, ja, die wissen nicht. Es gibt Veränderungen in der Bewilligung von Forschungsgeldern, die alle ausgesetzt sind gerade und es ist unklar, da ist jetzt schon gesagt worden, du kannst nicht mehr reisen zu der Konferenz. So, diese Konferenz, die du gebucht hast, kannst du nicht mehr hin, so, ja. Das ist dann vielleicht nicht so eine große Lebensangst, aber es ist ja trotzdem eine Ungewissheit, die alles so zersetzt, so.
Ja, und das steht ja wahrscheinlich auch an, dass noch viel in den Bundesbehörden an Postenwechsel ansteht.
Genau. Ne?
Und da ja auch angekündigt wurde, dass genau hingeschaut wird, wer sich wie benimmt, verhält.
Genau, was ist da für eine Ideologie? Und viele von den Posten wechseln. Also, und das hat dann ja auch oft was Perfides. Eine Exekutivorder ist ja zum Beispiel auch keine Heimarbeit mehr. Grundsätzlich müssen alle wieder ins Büro erscheinen, weil da auch die Hoffnung ist, dass dadurch man aussieben kann und Leute dann sagen, dass sie dann daheim bleiben müssen und so. Also, ja. Guck, jetzt habe ich mich doch in die andere Seite rüber geredet.
Ja, das ist meine Schuld, weil ich so eine Frage gestellt habe. Wie schließen wir das Ganze jetzt ab? Was denkst du, keine Ahnung, gibt es irgendwas, was wir hier tun können, tun sollten? Außer bei der Bundestagswahl das Kreuz nicht bei der AfD zu machen natürlich. Aber
ja, also, ja, also ich... Ich finde schon, was man schon tun kann, ist schon Peter Lustig auch mal abschalten. Also man muss auch jetzt nicht jeden Tweet von Trump in Echtzeit verfolgen, weil natürlich ist das furchtbar, wenn da die Migranten in Mexiko nicht mehr durchkommen. Aber und es ist auch wichtig, sich eine Empathie zu bewahren. Aber ist es gerade so wirklich, wirklich wichtig für dein eigenes Leben in irgendwie in Bielefeld, wenn deine Tochter dir zeigen möchte, wie sie ein gutes Rad schlägt oder so? Vielleicht nicht. So, ne? Also so, also ich glaube wirklich, dass wichtig ist, diesen so sich manchmal auch so einen Abstand zu bewahren. Das ist ja generell so, ne, im Umgang mit Medien so, dass natürlich wir Medien den Fehler machen, die Menschen dauernd anzuschreien und zu sagen, alles ist wichtig, ja, du musst dich darum kümmern und wie kann dir denn das egal sein? Was bist du für ein schlechter Mensch, dass dir das Schicksal von denen und denen egal ist? Aber man hat natürlich nicht unbegrenzt Empathie, sondern eigentlich so, ne, es ist wie wenn man so Sims spielt, man hat so Energiepunkte und wenn du die halt verwendest für Trumps neuesten Outrage, hast du die halt vielleicht nicht mehr für deinen eigenen Job und so. Und ich glaube, also ja, ich glaube wirklich was, oh Gott, das wird jetzt sehr so eine Selbsthilfe, ne? Aber wirklich was man tun kann, ist so, was passiert in meinem eigenen Garten? Wie kann ich die Energie bewahren, dass ich wirklich lange in diesem Kampf bleiben kann? Und das ist ja ein Kampf, den die Leute führen, die gegen Rassismus sich einsetzen, die gegen die Klimakrise sich einsetzen und die vielleicht ganz allgemein für eine liberale Gesellschaft da sind. Und wichtig ist da auch, finde ich, das ist auch so ein Spruch, den ich mal gehört habe, man muss das natürlich nicht alles selber machen. Man muss sich dem auch nicht allem so annehmen. Man muss nicht selber dauernd stark sein und man muss nicht selber dauernd das Licht sein. Aber man kann fast immer so ein Licht lenken auf andere, die gerade stark sind. Mhm. Und so, es ist auch schon, so viele Leute zweifeln an sich oder so viele Leute haben gerade Angst vor den Veränderungen. Und manchmal ist es auch schon cool, jemandem zu sagen, ich finde die Arbeit, die du machst mit Geflüchteten super und bitte mach weiter oder das ist hart so, ja, und sich und da, auch das sind irgendwie, sich da hinzusetzen und 5 Minuten oder 10 Minuten eine Mail zu schreiben, so, das ist auch eine gute verwendete Zeit, auch besser als irgendwie auf True Social abzuhängen oder so.
Wo ich ehrlich gesagt noch nie war. Warst du schon mal auf True Social?
Ich habe keinen Account und ich google immer True Social Donald Trump, um irgendwie, wenn ich es journalistisch brauche, aber ja, und ja, so, also so diese Kleinigkeiten. Ich habe so auch im Umfeld von der Wahl 4, 5 Mails gekriegt über meine Berichterstattung und so. Und dann habe ich den Leuten immer zurückgeschrieben, wissen Sie, so eine so eine Mail reicht halt für 3 Monate für uns Journalisten. So.
Ja.
Also,
ja.
Wenn die dann so freundlich sind. Ich glaube, ja, oh Gott, das klingt jetzt wirklich so ein bisschen so Kumbaya-mäßig, ne? Aber ich meine, die Gegenseite hat auch
Solidarität, also ich finde, das ist die Antwort auf den Faschismus. Wir dürfen uns eben nicht auseinander dividieren lassen, sondern...
Ja, und die Gegenseite hat auch einen nach dem anderen für sich gewonnen. Also müssen wir es halt auch wieder machen. Und, aber ich habe noch 2 andere Ratschläge, wenn ich jetzt schon so ausholen darf. Den einen, finde ich, ist es, in Gesprächen muss man immer die goldene Brücke der Wiedergutmachung aufbauen. Und zwar war ich mal bei AOC, das habe ich aber, glaube ich, auch schon 3-mal irgendwo anders erzählt, aber bei so einer Konferenz habe ich AOC sprechen gehört, die ja nun so eine Galionsfigur der Linken hier in den USA ist. Und da hat eine kleine Pfadfinderin, eine 12-jährige Pfadfinderin gefragt, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Freunde sich mehr um Klimaschutz kümmern? Und da hat AOC gesagt, du kannst die Menschen nicht dazu zwingen. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst sagen, warum es dir wichtig ist, und du kannst es in einem Ton sagen, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können, wenn sie selber irgendwann eine Frage haben, dazu zu dir zurückkommen. Weil ich als Politikerin schaffe es nie, dass in der Sekunde, in der ich mich mit jemandem unterhalte, jemand mein Argument, wenn er vorher eine andere Haltung hatte, meine Haltung übernimmt. Das Einzige, was ich schaffen kann, ist, dass in 3 Wochen diese Person, dass ich mich so vernünftig mit dem unterhalte, dass die Person in 3 Wochen zu mir zurückkommt und sagt, die eine Sache, die Sie da gesagt haben, das hat mir zu denken gegeben. Und dann zu überlegen, okay, wie kann ich diese Gesprächshaltung schaffen? Und ich hatte hier einen älteren Freund, der leider inzwischen verstorben ist, der so um die 70 war, und so ein Amerikaner, der in mir immer so ein bisschen so, ich war für den weit draußen und so der komische europäische Linke. Aber wenn wir uns über Politik unterhalten haben, hatte der immer eine ehrliche Neugier an meiner Position, und er hat immer die Wahnsinnsfrage gestellt, ah, das ist interessant, was glaubst du, warum du diese Haltung hast? Woher kommt das? Und wenn man diese Frage stellt, dann schaffst du einen Raum für die Person, und du lernst die andere Person kennen, weil du vielleicht etwas über ihre Angst erfährst oder über ihre anderen Werte, oder weil ich will nicht, dass die, was weiß ich, dass die Ausländer eine Arbeitserlaubnis bekommen, weil gerade mein Cousin irgendwie seinen Job verloren hat oder sowas so, ja. Und wenn man fragt, warum glaubst du, hast du diese Haltung, dann fängt man an, den Menschen zu sehen, und hört auf, den Menschen nur entlang von irgendwie 5 Bullet Points über den aktuellen politischen Aufreger des Tages zu bewerten. Das ist das eine. Also das ist aber auch hart. Ich will nicht sagen, dass ich solche Gespräche gerne führe. Das schaffe ich auch nicht, weil oft denke ich auch, Alter, nervst du, und dreh mich irgendwie weg. Und das andere ist, ich glaube, wir alle können daran arbeiten, uns häufiger in Situationen zu begeben, in denen wir mit den anderen konfrontiert werden. Und nicht nur den anderen, die jetzt irgendwie die Rechten sind und so. Es ist auch okay, wenn man irgendwie sich nicht so dauernd mit denen beschäftigen will. Aber wie viele Freunde haben wir wirklich, die aus der Ukraine geflüchtet sind? Wie viele Leute kennen wir wirklich, die in einem Restaurant sauber machen oder sowas so, ja? So, selbst in so einer Stadt hier wie New York, ja, wo ich so leicht irgendwie mich der Illusion hingeben kann, ja, hier ist ja alles tolerant und so. Eigentlich, wenn ich wirklich überlege, wie viele, wie viele Leute, die im Restaurant mir das Wasser nachschütten, kenne ich eigentlich so wirklich, dann ist die Zahl sehr, sehr klein, und sie kommt daher, weil wir alle im New Yorker Eurovision Fanclub sind und sonntags immer Party ist. Aber
das ist doch ein guter Ansatzpunkt.
Genau.
Ne? Also ja, ich zum Beispiel treffe Leute, die ich wahrscheinlich auch sonst nicht kennen würde, weil ich einen Hund habe.
Genau.
Ja. Die auch.
Ja. Und wie kann ich überhaupt mal Leute treffen, die mir, also in einer Gruppe, von der ich als erstes mal nicht denke, dass mir diese Gruppe nützlich ist? Oder dass ich das zum Networking benutze. So, ne? So. Guck, jetzt halte ich am Ende ein Plädoyer für Hobbys. Habt Hobbys!
So. Ist eh gut. Habt andere Hobbys als Social Media.
Ja, eben. Ja.
Super, Christian. Ich glaube, damit können wir es schaffen, die nächsten 4 Jahre durchzuhalten.
Und
ihr vor allem. Immer hier.
Darüber hinaus.
Mal gucken, was hier passiert.
Ja.
Wir haben noch genau einen Monat. Heute ist der 23. Januar.
Stimmt. Ja, gestern kam hier die Meldung des Generalkonsulats, dass es Kuriere für uns gibt. Und
sehr gut. Ja. Stimmt, das war ja auch noch eine große Frage, ne? Wie die Auslandsdeutschen irgendwie ihre Briefe überhaupt schaffen sollen rechtzeitig.
Genau, weil krass, also noch
das wird auch teuer.
Jetzt gedruckt. Naja, genau.
Ja,
ja,
genau. Super. Gut, danke, lieber Christian. Ich wünsche viel Kraft für die kommenden Jahre. Und nächstes Mal reden wir wieder über Bullshit, würde ich sagen.
Ja, das finde ich auch. Es ist das Leitmotiv. Vielen Dank. Bis bald.